Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Optimismus ist Pflicht, eine Welt zwischen Hoffen und Bangen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule als Professor Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit, für Sie solche Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Wir sind in der 30. Folge. 2005 hat alles angefangen. Wenn Sie Ihre Mathematikkenntnisse ausgraben, wissen Sie, was für ein alter Mann vor Ihnen steht. Der alte Mann vergisst dann auch hin und wieder was. Ja, wir haben da so schöne grüne Kärtchen, auf denen ist das Programm vermerkt. Das können Sie sich gerne mitnehmen. Und wenn Sie die Seite aufschlagen, dann haben Sie auf der rechten Doppelseite unten rechts einen Link stehen. Den können Sie natürlich auf dem Blatt nicht anklicken, aber eingeben in Ihren Computer und dann kommen Sie auf eine Seite der Hochschule Konstanz. Da sind von den Vorgängervortragsreihen Aufnahmen gespeichert. Mittlerweile 350 an der Zahl aus den vorhergegangenen Reihen. Das reicht also für Novemberwochenenden, die Ihnen langweilig sind. Ich gehe auch davon aus, dass die Studenten, die einen Schein machen wollen in diesem Semester, das natürlich alles nacharbeiten. Wir werden das prüfen am Ende des Semesters. Nein, natürlich nicht, aber vielleicht macht es Ihnen Freude. Es ist meines Wissens das größte Archiv dieser Art an einer deutschen Universität oder Hochschule. Und hätte ich Ihnen gesagt, dass das nicht Tonaufnahmen sind, sondern Podcasts, dann wären Sie wahrscheinlich ganz begeistert. Wie auch immer, so viel zur Vorrede. Gemeinhin haben wir ja hier wissenschaftliche Vorträge, aber heute Abend ein klein bisschen was anderes im Programm. Sie werden mit Sprechkunst konfrontiert und zwar dargeboten vom Sprecherensemble der Akademie für gesprochenes Wort. Vielleicht kurz ein paar Worte zur Akademie, bevor ich unsere Sprecher vorstelle. Die Akademie für gesprochenes Wort ist gegründet worden im Rahmen einer Stiftungsgründung von der Professorin Uta Kutter. Uta Kutter, die in Uta, genau. Vorher sah ich eine Ute, deswegen hat sich das mal wieder im Kopf überlagert. Frau Professor Uta Kutter hat eine Stiftung gegründet, aus der diese Akademie hervorgegangen ist. Frau Kutter hat gelehrt an der Hochschule für Darstellende Künste und Musik in Stuttgart und dort die Studiengänge, die zu einem Diplom oder heute Bachelor und Master führen im Bereich Sprechen und Sprecherziehung. Diese Studiengänge hat sie ins Leben gerufen und aus diesen Studiengängen heraus hat sich dann auch zumeist das Sprecherensemble gespeist. Da haben wir heute drei Vertreter da. Wir haben Ulrike Schulz hier. Sie ist Sprecherin und Sprecherzieherin und hat das in Stuttgart an der Hochschule studiert, richtig? Ja. Also, wunderbar. Sie arbeitet als Schauspielerin, als Sprecherin. Sie haben ihre Stimme womöglich das eine oder andere Mal schon hören können, zum Beispiel, wenn Sie den SWR anschalten. Wir haben Paula Szeszonka da. Sie ist Sprecherin und Künstlerin. Sehen Sie es mir nach. Sie ahnen gerade nicht, wie sehr ich im Stress bin, vor diesen Leuten zu reden. Und wenn Sie dann noch wüssten, wie sehr es mir schwerfällt, hinterher noch einmal das Maul aufzumachen. Es ist dramatisch. Ich schwitze Blut und Wasser. Und wahrscheinlich könnten Sie mir jetzt schon sagen, woran ich alles arbeiten müsste. Aber gut, also Frau Szeszonka, Sprecherin, Künstlerin, hat für den Südwestrundfunk auch gearbeitet und bietet sich insofern an, das zu erwähnen, weil wir letzte Woche jemanden vom Südwestrundfunk da hatten. Und das Interessante fand ich in ihrer Biografie, dass sie nicht nur sprechen, sondern auch noch selber schreiben. Ich weiß nicht, ob das für Sprecher auch gilt, was man als Journalist, der ich ja auch mal war, immer sagte, das Wenige, was ich lese, schreibe ich selbst. Also wer weiß, ob wir von Ihnen heute auch was Selbstgeschriebenes hören. Mal gucken. Dann haben wir noch Orlando Schenk dabei. Er ist Sänger und Sprecher und Sprecherzieher ebenso und hat auch eine Ausbildung als Opernsänger in den Knochen. Wer weiß, was uns in der Zugabe noch dreut. Vielleicht kriegen wir noch was dargeboten. Wir machen es wie immer. Wir hören erstmal gebannt zu und freuen uns dran, was wir zu hören bekommen. Sollte dann noch eine Frage in dem Raum gestellt werden, dann schauen wir mal, ob wir darauf eine Antwort finden. Jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Sprecherensemble.
Friedrich Schiller, das Lied von der Glocke.
Vivas voco,
mortuus blango,
fulgura frango.
Ich rufe den Lebenden,
ich beklage die Toten.
Ich breche die Blitze. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt.
Heute muss die Glocke werden, frisch Gesellen, seid zur Hand.
Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß.
Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Zum Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich wohl ein ernstes Wort. Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort. So lasst uns jetzt mit Fleiß betrachten, was durch die schwache Kraft entspringt. Den schlechten Mann muss man verachten, der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Menschen zieret. Und dazu ward ihm der Verstand, dass er im innern Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand.
Nehmet Holz vom Fichtenstamme, doch recht trocken lasst es sein.
Dass die eingepresste Flamme schlage zu dem Schwalch hinein.
Kocht des Kupfers Brei, schnell das Zinn herbei.
Dass die zähe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise.
Was in des Dammes tiefer Grube die Hand mit Feuers Hülfe baut, hoch auf des Turmes Glockenstube, da wird es von uns Zeugen laut. Doch dauern wird's in späten Tagen und rühren vieler Menschen Ohr und wird mit dem Betrübten klagen und stimmen zu der Andacht Chor. Was unten tief dem Erdensohne das wechselnde Verhängnis bringt, das schlägt an die metallene Krone, die es erbaulich weiterklingt.
Weiße Blasen seh ich springen.
Wohl. Die Massen sind im Fluss.
Lasst's mit Aschensalz durchdringen.
Das befördert schnell den Guss.
Auch vom Schaume rein muss die Mischung sein.
Dass vom reinlichen Metalle rein und voll die Stimme schalle. Denn mit der Freude Feierklange begrüßt sie das geliebte Kind auf seines Lebens erstem Gange, den es in Schlafes Arm beginnt. Ihm ruhen noch im Zeitenschoße die schwarzen und die heitern Lose. Der Mutterliebe zarte Sorgen bewachen seinen goldenen Morgen. Die Jahre fliehen feilgeschwind. Vom Mädchen reißt sich stolz der Knabe. Er stürmt ins Leben wild hinaus, durchmisst die Welt am Wanderstabe. Fremd kehrt er heim ins Vaterhaus. Und herrlich in der Jugend prangen wie ein Gebild aus Himmelshöhen. Mit züchtigen, verschämten Wangen sieht er die Jungfrau vor sich stehen. Da fasst ein namenloses Sehnen des Jünglings Herz. Er irrt allein, aus seinen Augen brechen Tränen, er flieht der Brüder wilden Rhein. Errötend folgt er ihren Spuren und ist von ihrem Gruß beglückt. Das Schönste sucht er auf den Fluren, womit er seine Liebe schmückt. O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen der ersten Liebe goldene Zeit. Das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit. Oh, dass sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe.
Wie sich schon die Pfeifen bräunen, dieses Stäbchen tauch ich ein. Sehen wir's überglast erscheinen, wird's zum Gusse zeitig sein.
Jetzt Gesellen frisch, prüft mir das Gemisch.
Ob das Spröde mit dem Weichen sich vereint zum guten Zeichen. Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und Mildes paten, da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Lieblich in der Bräute Locken spielt der jungfräuliche Kranz, wenn die hellen Kirchenglocken laden zu des Festes Glanz. Ach, des Lebens schönste Feier endigt auch den Lebensmai. Mit dem Gürtel, mit dem Schleier reißt der schöne Wahn in zwei.
Die Leidenschaft flieht.
Die Liebe muss bleiben.
Die Blume verblüht.
Die Frucht muss treiben.
Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Da strömet herbei die unendliche Gabe.
Es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe. Die Räume wachsen.
Es dehnt sich das Haus.
Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget ohne Ende die fleißigen Hände und mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn und füllet mit Schätzen den duftenden Laden
und dreht um die schnurrende Spindel den Faden
und sammelt im reinlich geglätteten Schrein die schimmernde Wolle,
den schneeigten Lein und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer
und ruht nimmer.
Und der Vater, mit frohem Blick von des Hauses weitschauendem Giebel, überzählet sein blühend Glück, sieht der Pfosten ragende Bäume und der Scheunen gefüllte Räume und die Speicher vom Segen gebogen und des Kornes bewegte Wogen, rühmt sich mit stolzem Mund. Fest wie der Erdegrund gegen des Unglücks Macht steht mir des Hauses Pracht.
Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten, und das Unglück schreitet schnell.
Wohl, nun kann der Guss beginnen, schön gezacket ist der Bruch,
doch bevor wir's lassen rinnen, betet einen frommen Spruch.
Stoß den Zapfen aus, Gott bewahr das Haus.
Rauchend in des Henkels Bogen schießt's mit feuerbraunen Wogen. Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht. Und was er bildet, was er schafft, das dankt er dieser Himmelskraft. Doch furchtbar wird die Himmelskraft, wenn sie der Fessel sich entrafft. Einhertritt auf der eigenen Spur die freie Tochter der Natur. Wehe, wenn sie losgelassen, wachsend ohne Widerstand, durch die volkbelebten Gassen wälzt den ungeheuren Brand. Denn die Elemente hassen das Gebild der Menschenhand. Aus der Wolke
quillt der Segen,
strömt der Regen.
Aus der Wolke ohne Wahl zuckt der Strahl.
Hört ihr's wimmern hoch vom Turm?
Das ist Sturm.
Rot wie Blut ist der Himmel.
Das ist nicht des Tages Glut.
Welch Getümmel, Straßen auf.
Dampf fallt auf.
Flackernd steigt die Feuersäule durch die Straße lange Zeile, wächst es fort mit Windeseile.
Kochend wie aus Ofens Rachen glühen die Lüfte.
Balken krachen.
Pfosten stürzen.
Fenster klirren.
Kinder jammern.
Mütter irren.
Tiere wimmern. Unter Trümmern, alles rennet,
rettet,
flüchtet.
Taghell ist die Nacht gelichtet, durch der Hände lange Kette.
Um die Wette fliegt der Eimer, hoch im Bogen, Spritzen, Quellen, Wasserwogen.
Heulend kommt der Sturm geflogen, der die Flamme brausend sucht.
Prasselnd in die dürre Frucht fällt sie, in des Speichers Räume, in der Sparren dünne Bäume.
Und als wollte sie im Wehen mit sich fort der Erde Wucht reißen in gewaltiger Flucht,
wächst sie in des Himmels Höhe
riesengroß.
Hoffnungslos
weicht der Mensch der Götterstärke, müßig sieht er seine Werke
und bewundernd
untergehen.
Leergebrannt ist die Stätte, wilde Stürme rausbette. In den öden Fensterhöhlen wohnt das Grauen und des Himmels Wolken schauen hoch hinein.
Einen Blick nach dem Grabe seiner Habe sendet noch der Mensch zurück.
Greift fröhlich dann zum Wanderstabe. Was Feuers Wut ihm auch geraubt, ein süßer Trost ist ihm geblieben. Er zählt die Häupter seiner Lieben.
Und sie?
Ihm fehlt kein teures Haupt.
In die Erd ist's aufgenommen. Glücklich ist die Form gefüllt.
Wird auch schön zutage kommen, dass es Fleiß und Kunst vergilt?
Wenn der Guss misslang.
Wenn die Form zersprang.
Ach, vielleicht indem wir hoffen, hat uns Unheil schon getroffen. Dem dunklen Schoß der heiligen Erde vertrauen wir der Hände Tat. Vertraut der Sämann seine Saat. Und hofft, dass sie entkeimen werde zum Segen nach des Himmels Rat. Noch köstlicherem Samen bergen wir trauernd in der Erde Schoß und hoffen, dass er aus den Särgen erblühen soll zu schönerm Los.
Von dem Dome,
schwer und bang,
tönt die Glocke,
Grabgesang.
Ernst begleiten ihre Trauerschläge
einen Wanderer auf dem letzten Wege. Ach,
die Gattin ist's, die Teure. Ach, es ist die treue Mutter, die der schwarze Fürst der Schatten wegführt aus dem Arm des Gatten, aus der zarten Kinderschar, die sie blühend ihm gebar, die sie an der treuen Brust wachsen sah mit Mutterlust. Ach, des Hauses zarte Bande sind gelöst auf immer da, denn sie wohnt im Schattenlande, die des Hauses Mutter war. Denn es fehlt ihr treues Walten, ihre Sorge wacht nicht mehr. An verwaister Stätte schalten wird die Fremde lieber leer.
Bis die Glocke sich verkühlet, lass die strenge Arbeit ruhen. Wie im Laub der Vogel spielet, mag sich jeder gütlich tun.
Winkt der Sterne Licht, ledig aller Pflicht.
Hört der Pursch die Vesper schlagen.
Meister muss sich immer plagen. Munter fördert seine Schritte fern im wilden Forst der Wanderer nach der lieben Heimathütte. Blökend ziehen heim die Schafe und der Rinder breitgestirnte glatte Scharen kommen brüllend, die gewohnten Ställe füllend. Schwer herein schwankt der Wagen, kornbeladen, bunt von Farben auf den Garben liegt der Kranz und das junge Volk der Schnitter fliegt zum Tanz. Markt und Straße werden stiller, um des Lichts gesellge Flamme sammeln sich die Hausbewohner. Und das Stadttor schließt sich knarrend. Schwarz bedecket sich die Erde, doch den sichern Bürger schrecket nicht die Nacht, die den Bösen grässlich wecket, denn das Auge des Gesetzes wacht.
Heilge Ordnung, segenreiche Himmelstochter, die das Gleiche frei und leicht und freudig bindet, die der Städte Bau gegründet, die herein von den Gefilden rief den ungesellgen Wilden, eintrat in der Menschenhütten, sie gewöhnt zu sanften Sitten und das teuerste der Bande wob, dem Trieb zum Vaterlande.
Tausend fleißige Hände regen, helfen sich in munterm Bund und im feurigen Bewegen werden alle Kräfte kund. Meister rührt sich und Geselle in der Freiheit heilgem Schutz. Jeder freut sich seiner Stelle, bietet dem Verächter Trutz. Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis. Ehrt den König seine Würde,
ehret uns der Hände Fleiß.
Holder Friede,
süßer Eintracht, weilet.
Weilet freundlich über dieser Stadt. Möge nie der Tag erscheinen, wo des rauen Krieges Horden dieses stille Tal durchtoben, wo der Himmel, den des Abends sanfte Röte lieblich malt, von der Dörfer, von der Städte, wildem Brande schrecklich strahlt.
Nun zerbrecht mir das Gebäude. Seine Absicht hat's erfüllt, dass sich Herz und Auge weide an dem wohlgelungenen Bild.
Schwingt den Hammer, schwingt, bis der Mantel springt.
Wenn die Glocke soll auferstehen, muss die Form in Stücken gehen. Der Meister kann die Form zerbrechen, mit weiser Hand zur rechten Zeit.
Doch wehe, wenn in Flammenbächen das glühende Erz sich selbst befreit.
Blind wütend, mit des Donners Krachen zersprengt es das geborstene Haus.
Und wie aus offenen Höllenrachen speit es Verderben zündend aus.
Wo rohe Kräfte sinnlos walten,
da kann sich kein Gebild gestalten.
Wenn sich die Völker selbst befreien,
da kann die Wohlfahrt nicht gedeihen.
Weh. Wenn sich in dem Schoß der Städte der Feuerzunder still gehäuft, das Volk, zerreißend seine Kette, zur Eigenhilfe schrecklich greift. Da zerret an der Glocke Strängen der Aufruhr, dass sie heulend schallt und nur geweiht zu Friedensklängen die Losung anstimmt zur Gewalt.
Freiheit und Gleichheit.
Hört man schallen, der ruhige Bürger greift zur Wehr, die Straßen füllen sich, die Hallen und Würgebanden ziehen umher. Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz, noch zuckend mit des Panthers Zähnen, zerreißen sie des Feindes Herz. Nichts Heiliges ist mehr. Es lösen sich alle Bande frommer Scheu. Der Gute räumt den Platz dem Bösen und aller Laster walten frei. Gefährlich ist's, den Leu zu wecken. Verderblich ist des Tigers Zahn. Die jedoch, der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Weh denen, die dem ewig Blinden des Lichtes Himmels Fackel leihen. Sie strahlt ihm nicht. Sie kann nur zünden und äschert Städt und Länder ein.
Freude hat mir Gott gegeben. Sehet, wie ein goldener Stern aus der Hülse blank und eben schält sich der metallene Kern. Von dem Helm zum Kranz spielt's wie Sonnenglanz.
Auch des Wappens nette Schilder loben den erfahrenen Bilder.
Herein, 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 Gesellen alle!
Schließt den Rhein,
dass wir die Glocke taufend weihen.
Concordia
soll ihr Name sein.
Zur Eintracht.
Zu herzinnigem Vereine versammle sie, die liebende Gemeine.
Und dies sei fortan ihr Beruf, wozu der Meister sie erschuf. Hoch überm niedern Erdenleben soll sie in blauem Himmelszelt die Nachbarin des Donners schweben und grenzen an die Sternenwelt. Soll eine Stimme sein von oben, wie der Gestirne helle Schar, die ihren Schöpfer wandelnd loben und führen das begrenzte Jahr.
Nur ewigen und ernsten Dingen sei ihr metallener Mund geweiht und stündlich mit den schnellen Schwingen berühr im Fluge sie die Zeit. Dem Schicksal leihe sie die Zunge, selbst herzlos, ohne Mitgefühl, begleite sie mit ihrem Schwunge des Lebens wechselvolles Spiel.
Und wie der Klang im Ohr vergeht,
der mächtig tönend ihr entschallt,
so lehre sie, dass nichts besteht,
dass alles Irdische verhallt.
Jetzo, mit der Kraft des Stranges wiegt die Glock mir aus der Gruft, dass sie in des Reich des Klanges steige in die Himmelsluft.
Ziehet, ziehet, hebt.
Sie bewegt sich,
schwebt.
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sei ihr erst Geläute.
Meine Damen und Herren, Sie haben gerade gehört, das Leben von Geburt an bis zur Taufe sozusagen eine Glocke. Und das beschreibt ungefähr in sehr metaphorischer Art und Weise genau das, was wir heute mit Ihnen machen werden, beziehungsweise nicht mit Ihnen, aber für Ihnen, besser gesagt. Sie begleiten uns auf eine Reise von Höhen und Tiefen, von Optimismus bis hin zu Hoffnungslosigkeit, das beinhaltet alle Elementen, von Trauer bis hin zu Wut und von Wasser bis hin zu Feuer.
Der Feuerreiter, Eduard Mörike. Seht ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal, welch Gewühle bei der Brücke nach dem Feld, horch, das Feuerglöcklein gellt. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Schaut, da sprengt er wütend schier durch das Tor, der Feuerreiter, auf dem rippendürren Tier als auf einer Feuerleiter. Querfeldein, durch Qualm und Schwüle rennt er schon und ist am Ort. Drüben schallt es fort und fort, hinterm Berg brennt es in der Mühle. Der so oft den roten Hahn meilenweit von fern gerochen, mit des heil'gen Kreuzes Span freventlich die Glut besprochen, weh, dir grinst vom Dachgestühle dort der Feind im Höllenschein. Gnade Gott, der Seele dein, hinterm Berg rast er in der Mühle. Keine Stunde hielt es an, bis die Mühle borst in Trümmer. Doch den kecken Reitersmann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren heim von all dem Graus, auch das Glöcklein klinget aus. Hinterm Berg brennt's. Nach der Zeit, ein Müller fand ein Gerippe, samt der Mützen aufrecht an der Kellerwand auf der beinern Mähre sitzen. Feuerreiter, wie so kühle reitest du in deinem Grab. Husch, da fällt's in Asche ab. Ruhe wohl, drunten in der Mühle.
Nikolaus Lenau, der traurige Mönch. In Schweden steht ein grauer Turm, herbergend Eulen, Aare. Gespielt mit Regen, Blitz und Sturm hat er 900 Jahre. Was je von Menschen hauste drin mit Lust und Leid, ist längst dahin. Der Regen strömt, ein Reiter naht, er spornt dem Ross die Flanken. Verloren hat er seinen Pfad in Dämmerung und Gedanken. Er windet heulend sich im Wind der Wald wie ein gepeitschtes Kind. Verrufen ist der Turm im Land, dass nachts bei hellem Lichte ein Geist dort spukt im Mönchsgewand mit traurigem Gesichte. Und wer dem Mönch ins Auge gesehen, wird traurig und will sterben gehen. Doch ohne Schreck und Grauen tritt ins Turm gewölbter Reiter. Er führt herein den Rappen mit und scherzt zum Rösslein heiter. Gell du, wir nehmen's lieber auf mit Geistern als mit Wind und Rauf. Den Sattel und den nassen Zaum entschnallt er seinem Pferde. Er breitet sich im öden Raum dem Mantel auf die Erde und segnet noch den Aschenrest der Hände, die gebaut so fest. Und wie er schläft und wie er träumt zur mitternächtigen Stunde, weckt ihn sein Pferd. Es schnaubt und bäumt. Hell ist die Turmesrunde. Die Wand wie angezündet glimmt, der Mann sein Herz zusammennimmt, weit auf das Ross die Nüstern reißt, es bleckt vor Angst die Zähne, der Rapper zitternd sieht den Geist und sträubt empor die Mähne. Nun schaut den Geist der Reiter auch und kreuzet sich nach altem Brauch. Der Mönch hat sich vor ihn gestellt, so klagend still, so schaurig, als weine stumm aus ihm die Welt, so traurig, oh, wie traurig. Der Wanderer schaut ihn unverwandt und wird von Mitleid übermannt. Der grobe und geheime Schmerz, der die Natur durchzittert, den Ahnen mag ein blühend Herz, den die Verzweiflung wittert, doch nicht erreicht. Der Schmerz erscheint im Aug des Mönchs. Der Reiter weint. Er ruft, o sage, was dir kränkt, was dich so tief beweget. Doch wie der Mönch das Antlitz senkt, die bleichen Lippen reget, das Ungeheure sagen will, ruft er entsetzt, sei still, sei still. Der Mönch verschwand. Der Morgen graut, der Wanderer zieht von hinnen. Und fürder spricht er keinen Laut, den Tod nur muss er sinnen. Der Rappe führt kein Futter an, um Ross und Reiter ist's getan. Und als die Sonne am Abend sinkt, die Herzen bänger schlagen, der Mönch aus jedem Strauche winkt und aller Blätter klagen. Die ganze Luft ist wund und weh. Der Rappe schlendert in den See.
Maurice Randers von Otto Ernst. Krachen und Heulen und berstende Nacht.
Dunkel und Flammen in rasende Jagd.
Ein Schrei durch die Brandung.
Und brennt der Himmel, so sieht man's gut.
Ein Wrack auf der Sandbank.
Noch wiegt es die Flut.
Gleich holt sich's der Abgrund. Nies Randers lugt und ohne Hast spricht er.
Da hängt noch ein Mann im Mast. Wir müssen ihn holen. Da fasst ihn die Mutter.
Du steigst mir nicht ein. Dich will ich behalten, du bliebst mir allein. Ich will's, deine Mutter. Dein Vater ging unter und Momme, mein Sohn, 3 Jahre verschollen ist Uwe schon. Mein Uwe, mein Uwe.
Nies tritt auf die Brücke, die Mutter ihm nach. Er weist nach dem Wrack und spricht Gemach.
Und seine Mutter? Nun springt er ins Boot und mit ihm noch 6 hohes, hartes Friesengewächs. Schon sausen die Ruder.
Boot oben, Boot unten, ein Höllentanz. Nun muss es zerschmettern.
Nein, es blieb ganz.
Wie lange? Wie lange?
Mit feurigen Geißeln peitscht das Meer die menschenfressenden Rosse daher. Sie schnauben und schäumen.
Wie hechelnde Hast sie zusammenzwingt. Eins auf den Nacken des anderen springt mit stampfenden Hufen.
3 Wetter zusammen. Eins auf den Nacken des anderen springt.
Was nun da? Nun brennt die Welt.
Nun brennt die Welt.
Was da? Ein Boot, das landwärts hält?
Sie sind es.
Sie kommen!
Und Auge und Ohr ins Dunkel gespannt?
Still! Ruft da nicht einer? Er schreit's durch die Hand.
Sagt Mutter! Es ist Uwe!
Caroline von Günderrode, der Trauernde und die Elfen. Zum Grab der Trauten schleicht der Knabe. Ihm ist das Herz so bang und schwer. Da sinkt die dunkle Nacht hernieder und bleiche Geister gehen umher. Des Abends feuchte Nebel tauen, der Nachtwind wühlt in seinem Haar, das alles wird er nicht gewahr. In Träumen ist er ganz verloren, er merket nicht der Stunden Gang. Da weckt ihn aus dem dumpfen Schlummer Musik und froher Chorgesang. Er blickt auf und schaut den Reigen der Elfen, deren munterer Tanz sie schlingt um frischer Gräber Kranz. Und sie, ihm naht der Elfen Schönste und spricht: Was trauerst du so sehr? Komm. Ist dein Mädchen dir gestorben? Vergiss sie, komm zum Tanzen her. Frei sind wir Elfen, ohne Sorgen, leicht wie der Sinn ist unser Fuß und froh und leicht sind Lieb und Kuss. O zögere nicht, nur wenig Stunden, so moderst du, nur kurze Zeit, so welket alles, was jetzt blüht. Drum komm, entsag dem schweren Leid. Wild springt er auf zum raschen Tanze und über seiner Braut Gebein schlingt sich der lustge Elfenrein. Er tanzt, vergisset die Geliebte, leicht wie der Elfen wird sein Sinn, entbunden aller Erdensorgen schwingt er sich über Wolken hin. Er sieht Geschlechter kommen, sterben, kann alles froh und lustig sehen, der Dinge blühen und vergehen.
Bertolt Brecht, die Ballade von den Seeräubern.
Von Branntwein toll und Finsternissen.
Von unerhörten Güssen nass.
Vom Frost eisweißer Nacht zerrissen.
Im Mastkorb von Gesichtern blass.
Von Sonne nackt gebrannt und krank.
Wie hatten sie im Winter lieb?
Aus Hunger, Fieber und Gestank.
Sang alles, was noch übrig blieb.
O himmelstrahlender Azur, enormer Wind, die Segel blähen, Lass Wind und Himmel fahren, nur lasst uns um St. Marie die See.
Kein Weizenfeld mit milden Winden, selbst keine Schenke mit Musik.
Kein Tanz mit Weibern und Absinthen, kein Kartenspiel hielt sie zurück.
Sie hatten vor dem Knall das Zanken, vor Mitternacht die Weiber satt.
Sie lieben nur verfaulte Planken, ihr Schiff, das keine Heimat hat.
O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh. Lasst Wind und Himmel fahren, nur lasst uns um St. Marie die See.
Mit seinen Ratten, seinen Löchern.
Mit seiner Pest, mit Haut und Haar.
Sie fluchten wüst darauf beim Bechern.
Und liebten es so, wie es war.
Sie knoten sich mit ihren Haaren.
Im Sturm in seinem Mastwerk fest.
Sie würden nur zum Himmel fahren.
Wenn man dort Schiffe fahren lässt.
O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh. Lasst Wind und Himmel fahren, nur lasst uns zu St. Marie die See.
Sie morden kalt und ohne Hassen, was ihnen in die Zähne springt. Sie würgeln, würgen, gurgeln so gelassen, wie man ein Tau ins Mastwerk schlingt. Sie trinken Sprit bei Leichenwachen. Nachts torkeln trunken sie in See und die, die übrig bleiben, lachen und winken mit der kleinen Zäh.
O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh. Lass Wind und Himmel fahren, nur lass uns um St. Marie die See.
Sie leben schön, wie noble Tiere, im weichen Wind, im trunkenen Blau. Und oft besteigen sieben Stiere eine geraubte fremde Frau. Die hellen Sternennächten schaukeln sie mit Musik in süßer Ruh. Und mit geblähten Segeln gaukeln sie unbekannten Meeren zu.
O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh. Lass Wind und Himmel fahren, nur lass uns um St. Marie die See.
Doch eines Abends im Aprile, der keine Sterne für sie hat, hat sie das Meer in aller Stille auf einmal plötzlich selber satt. Hüllt still in Rauch die Sternensicht und die geliebten Winde schieben die Wolken in das milde Licht.
O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh. Lass Wind und Himmel fahren, nur lasst uns um St. Marie die See.
Sie fühlen noch, wie voll Erbarmen das Meer mit ihnen heute wacht?
Dann nimmt der Wind sie in die Arme und tötet sie vor Mitternacht.
Und ganz zuletzt in höchsten Masten war es, weil Sturm so gar laut schrie.
Als ob sie, die zur Hölle rasten, noch einmal sangen, laut wie nie.
O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh. Lass Wind und Himmel fahren, nur.
Annette von Droste-Hülshoff, Der Knabe im Moor. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt, oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche. Fest hält die Fibel das zitternde Kind und rennt, als ob man es jage. Hohl über die Fläche sauset der Wind, was raschelt drüben am Hage? Das ist der gespenstische Gräberknecht, der dem Meister die besten Torfe verzecht. Es bricht wie ein irres Rind, hinducket das Knäblein zage. Vom Ufer starret gestumpf hervor, unheimlich nicket die Föhre, Der Knabe rennt, gespannt das Ohr durch Riesenhalme wie Speere und wie es rieselt und knittert darin. Das ist die unselige Spinnerin. Das ist die gebannte Spinnlinor, die den Haspel dreht im Geröhre. Voran. Voran, nur immer im Lauf, voran, als wolle es ihn holen. Vor seinem Fuße brodelt es auf, es pfeift ihm unter den Sohlen wie eine gespenstige Melodei. Das ist der Geigenmann ungetreu. Das ist der diebische Fiedler Knauf, der den Hochzeitheller gestohlen. Da birst das Moor, ein Seufzer geht hervor aus der klaffenden Höhle. Weh, weh, da ruft die verdammte Magre, ho, ho, meine arme Seele. Der Knabe springt wie ein wundes Reh, wär nicht Schutzengel in seiner Nähe, seine bleichenden Knöchelchen fände spät ein Gräber im Moorgeschwele. Da mählich gründet der Boden sich, und drüben neben der Weide die Lampe flimmert so heimatlich, der Knabe steht an der Scheide. Tief atmet er auf, zum Moor zurück noch immer wirft er den scheuen Blick. Ja, im Geröhre war's fürchterlich. Oh, schaurig war's in der Heide.
Johann Wolfgang von Goethe, der König von Thule. Es war ein König in Thule, gar treu bis an sein Grab, dem sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrt ihn jeden Schmaus. Die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Und als er kam zu sterben, zählt er die Städt in Reich, gönnt alles seinen Erben, den Becher nicht zugleich. Er saß beim Königsmahle, die Ritter um ihn her, auf hohem Vätersaale, dort, auf dem Schloss am Meer. Dort stand der alte Zecher, trank letzte Lebensglut und warf den heil'gen Becher hinunter in die Flut. Er sah ihn stürzen, trinken und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihn sinken, trank nie einen Tropfen mehr.
Friedrich Schiller, der Taucher. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Einen goldenen Becher warf ich hinab. Verschlungen, schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten. Er ist sein eigen.
Der König spricht es und wirft von der Höhe der Klippe, die schroff und steil hinaushängt in die unendliche See, den Becher in der Charybde Geheul.
Wer ist der Beherzte? Ich frage wieder. Zu tauchen in diese Tiefe nieder.
Und die Ritter, die Knappen um ihn her vernehmen's und schweigen still, sehen hinab in das wilde Meer und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum dritten Mal wieder fragt,
ist keiner, der sich hinunter waget?
Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor, und ein Edelknecht, sanft und keck, tritt aus der knappen, zagenden Chor, und den Gürtel wirft er, den Mantel weg. Und alle, die Männer umher und Frauen, auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. Und wie er tritt an des Felsenhang und blickt in den Schlund hinab, die Wasser, die sie hinunterschlang, die Charybde jetzt brüllend wiedergab, und wie mit des fernen Donners Getose entstürzen sie schäumend dem finstern Schoße.
Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Bis zum Himmel sprützt das dampfende Gischt und Flut auf Flut sich ohne Ende drängt und will sich nimmer erschöpfen und leeren, als wollte das Meer noch ein Meer gebären.
Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt Und schwarz aus dem weißen Schaum klafft hinunter ein gähnender Spalt. Grundlos, als ging's in den Höllenraum, und reißend sieht man die brandenden Wogen hinab in den strudelnden Trichter gezogen.
Jetzt schnell, ehe die Brandung wiederkehrt, der Jüngling sich Gott befiehlt, und ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört, und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült. Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer.
Und stille wird's über den Wasserschlund. In der Tiefe nur brauset es hohl, und bebend hört man von Mund zu Mund:
Hochherziger Jüngling, fahre wohl.
Und hohler hört man's heulen, und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weiden.
Und werfst du die Krone selber hinein und sprächst: Wer mir bringet die Krone, er soll sie tragen und König sein, mich gelüstete nicht nach dem teuren Lohn. Was die heulende Tiefe da unten verhehle, das erzählt keine glückliche, lebende Seele.
Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefasst, schon gäh in die Tiefe hinab, doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast hervor aus dem alles tief, alles verschlingenden Grab. Und heller wie Sturmes Sausen, hört man's näher und immer näher brausen.
Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Bis zum Himmel sprützet der dampfende Gischt und Well auf Well sich unende drängt. Und wie mit des fernen Donners Getose entstürzt es brüllend den finstern Schoße.
Und sie? Aus dem finster flutenden Schoß, da hebt sich's schwanenweiß. Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß, und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß. Und er ist. Und hoch in seiner Linken schwingt er den Becher mit freudigem Winken.
Und atmete lang und atmete tief und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohlocken es einer dem anderen rief:
Er lebt, er ist da.
Es behielt ihn nicht.
Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle hat der Brave gerettet die lebende Seele.
Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schar, zu des Königs Füßen er sinkt, den Becher reicht er ihm kniend dar, und der König der lieblichen Tochter winkt, die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande, und der Jüngling sich also zum König wandte.
Lang lebe der König, es freue sich, wer da atmet im rosichten Licht. Da unten aber ist's fürchterlich, und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen. Es riss mich hinunter blitzeschnell. Da stürzt mir aus felsichtem Schacht wild flutend entgegen ein reißender Quell. Mich packte des Doppelstroms wütende Macht, und wie einen Kreisel mit schwindelndem Drehen trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen. Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief in der höchsten schrecklichen Not, aus der Tiefe ragend ein Felsenriff. Das erfasste ich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen, sonst wäre er ins Bodenlose gefallen. Denn unter mir lag's noch bergtief in purpurner Finsternis da. Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, das Auge mit Schaudern hinuntersah, wie's von Salamandern und Molchen und Drachen sich regt in dem furchtbaren Höllenrachen. Schwarz wimmelten da in grausigem Gemisch, zu scheußlichen Klumpen geballt, der stachlichte Roche, der Klippenfisch, des Hammers gräuliche Ungestalt, und dräuend wies mir die grimmigen Zähne der entsetzliche Hai, des Meeres Hyäne. Und da hing ich, und war es mir mit Grausen bewusst von der menschlichen Hilfe so weit, und da laufen die einzige fühlende Brust, allein in der grässlichen Einsamkeit. Tief unter dem Schall der menschlichen Rede, bei den Ungeheuern der traurigen Öde. Und schaudernd dacht ich's, da kroch's heran, regte 100 Gelenke zugleich, wild schnappte nach mir, in des Schreckens Wahn lass ich los der Koralle und umklammerte Zweig. Gleich fasst mich der Strudel mit rasendem Toben. Doch es war mir zum Heil. Es riss mich nach oben.
Der König darob sich verwundert schier und spricht:
Der Becher ist dein. Und diesen Ring noch bestimm ich dir, geschmückt mit dem köstlichsten Edelgestein. Versuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, was du sahst auf des Meers tiefs unterstem Grunde. Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl und mit schmeichelndem Munde sie fleht:
Lasst Vater genug sein, das grausame Spiel. Er hat euch bestanden, was keiner besteht, und könnt ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen, so mögen die Ritter den Knappen beschämen.
Drauf der König greift nach dem Becher schnell, in den Strudel ihn schleudert hinein. Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell, so sollst du der trefflichste Ritter mir sein und sollst sie als Ehegemahl heut noch umarmen, die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen.
Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt und es blitzt aus den Augen ihm kühn und er sieht erröten die schöne Gestalt und sieht sie erbleichen und sinken hin.
Da treibt's ihn, den köstlichsten Preis zu erwerben und stürzt hinunter auf Leben und Sterben.
Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück.
Sie verkündigt der donnernde Schall.
Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick.
Es kommen die Wasser all.
Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder.
Den Jüngling bringt keines wieder. Wir haben noch einen letzten Text für Sie, aber bevor Orlando Ihnen den vortragen wird, wollten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Und zwar natürlich als allererstes bei Ihnen, dass Sie hier sind, dass Sie uns zuhören und zugehört haben. Dann natürlich bei Professor Volker Friedrich, dafür, dass er die Akademie jetzt schon zum wiederholten Male eingeladen hat und für diese Reihe. Und selbstverständlich auch der Hochschule, dass wir hier sein dürfen und hier so gut behandelt werden. Hoffen und bangen. Wir haben jetzt viel gebannt. Vielleicht können wir jetzt auch noch ein bisschen hoffen.
Heinz Erhard, der Taucher nichts. Wer wagt es, Knappersmann oder Ritt, zu schlunden in diesen Tauch? Einen güldenen Becher habe ich mit, den werfe ich jetzt in des Meeres Bauch. Wer ihn bringt, ihr Mann und Knaben, der soll meine Tochter zum Weibe haben. Der Becher flog. Der Strudel zog ihn hinab ins gräuliche Tief. Die Männer schauten, weil sie sich grauten, weg. Und abermals der König rief: Wer wagt es, Knippersmann oder Ratt, zu schlauchen in diesen Tund? Wer es wagt, das erkläre ich an Eides statt, darf küssen meines Töchterleins Mund, darf heiraten sie, darf mein Land verwalten und auch den Becher darf er behalten. Da schlichen die Mannen und Knappen von dannen. Bald waren sie alle verschwunden. Sie wussten verlässlich, die Tochter ist grässlich. Der Becher liegt heute noch unten.
Meine Damen und Herren, weil Sie so toll sind, haben wir nur ein paar
Encore, sagt man auf Französisch. Auf Deutsch sagt man?
Zugabe.
Eigentlich muss man für diesen Text das Licht ausmachen. Das Problem ist, ich kann ihn nicht zuverlässig auswendig. Ich lade Sie ein, Ihre Augen zu schließen, wenn Sie sich damit nicht total unwohl fühlen, und sich vorzustellen, es wäre dunkel. Gustav Falke, was war es? Um Mitternacht, der Regen fiel und schlug ans Fenster, Tropf und Tropf. Und ohne Schlaf und schwer und schwül lag ich auf meinem heißen Pfühl und reckte mich und streckte mich und wälzte Welten um im Kopf. Um Mitternacht, da kam es her. Kling, sprang der Schlüssel, kling, das Schloss. Und übern Gang, durchs Zimmer nun, jetzt durch den Saal auf plumpen Schuhen, da klappte es und tappte es, dass kalt mir's übern Rücken floss. Um Mitternacht, da trat es ein und ging ein Wehen vor ihm her, und näher kam es, nah, ganz nah, und schweißgebadet lag ich da und zitterte und witterte, dass nun mein letztes Stündlein wär. Um Mitternacht, da fiel ein Wort, das klang so bang, das klang so tot und war kein Licht, ein Dunkel nur, und schlug im Saal die alte Uhr, schlug ruck und ruck und zuck und schnurrte ab. Schwer fiel das Lot. Um Mitternacht, und wie es kam, jetzt Zimmer, Saal, jetzt Korridor, so ging es wieder, Schritt vor Schritt, und in Gedanken ging ich mit, klapp, klapp, tapp, tapp, die Trepp hinab, und unten knarrte leis das Tor.
Meine Damen und Herren, Sie haben gedacht, Sie können sich jetzt entspannen, aber Sie haben geirrt. Sie haben sich geirrt. Denn ich werde jetzt was vortragen in meiner Heimatsprache von Lewis Carroll, der Erfinder von Alice in Wonderland. Der hat ein Gedicht geschrieben, The Jabberwocky. Es wurde tatsächlich übersetzt in deutsche Sprache von Christian Enzensberger, es heißt Der Zipferlake, aber ich habe keinen Bock, das auf Deutsch zu machen, deswegen mache ich es auf Englisch. Wenn Sie es nicht verstehen, tauchen Sie einfach in diese Klangwelt hinein. The Jabberwocky bei Lewis Carroll. Stimmt, ich dachte, ich war an. Die Akustik ist so toll hier. Es ist an. Doch. Es leuchtet. Ah, okay. Hören Sie mich? Ja, jetzt. Ah. Also laut sprechen, um das Ding zu aktivieren zu können. Okay. Was brillig. And the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch, beware the Jubjub bird,
and shun the frumious Bandersnatch. He took his vorpal sword in hand. Long time the manxome foe he sought, so arrested he by the tum-tum tree and stood a while in thought. And as in uffish thought he stood, the Jabberwock, with eyes of flame, came whiffling through the tulgey wood and burbled as it came. One, two, and through the vorpal blade went. Snicker, snack. He left it dead. And with its head he went galumphing back. Oh, and thou hast slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. Oh, frangious day, Calloo, Calais. He chortled in his joy. 'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogroves, and the mome rats outgrabe.
Ich verspreche Ihnen, das ist jetzt das Letzte. Joseph Victor von Scheffel, Hering und Auster. Ein Hering liebt eine Auster im kühlen Meeresgrund. Es war sein Dichten und Trachten ein Kuss von ihrem Mund. Die Auster, die war spröde. Sie blieb in ihrem Haus. Ob der Hering sang und seufzte, sie schaute nicht heraus. Nur eines Tages erschloss sich ihr duftig Schalenpaar. Sie wollt im Meeresspiegel beschauen, ihr Antlitz klar. Der Hering kam geschwommen, steckt seinen Kopf herein und dacht, an einem Kusse in Ehren sich zu freuen. O Harung, armer Harung, wie schwer bist du blamiert. Sie schloss in Wut die Schalen, da war er guillotiniert. Jetzt schwamm sein toter Leichnam wehmütig im grünen Meer und dacht, in meinem Leben lieb ich keine Auster mehr.
Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Die Sprache ist das Haus des Seins, schrieb mal Martin Heidegger. Ich glaube, wir haben heute mitbekommen, wie schön dieses Haus ist und wie viel man da finden kann, wenn man sich auskennt und wenn man es erkundet und wenn man durch das Haus spaziert. Ja, ganz wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank. Wollen Sie was wissen von den dreien? Sie können es auch einfach nachklingen lassen, ein paar Jahre üben. Bitte. Jetzt kann ich das leider nicht alles wiederholen, was Sie gesagt haben, aber ich bemühe mich. Also, früher, als die Welt noch in Ordnung war, wurde auswendig vorgetragen. Das ist ein Höchstmaß an Kritik, das Sie jetzt sofort niederschmettern können, oder? Nicht Sie sich niederschmettern lassen, nein, die Kritik niederschmettern, so ist es gemeint.
War das Kritik?
Nein. Warum tun Sie das? Warum halten Sie so eine schöne Kladde, woher kriegt man die, in Händen?
Gute Frage.
Im Musikalienladen ist die Antwort auf die Frage nach der Kladde. Das ist eine Chormappe. Ich weiß das, weil ich lange danach gesucht habe in Schreibwarenläden.
Da findet man es nicht.
Nein.
Ah, gut.
Also ich habe meine im Schreibwarenladen gefunden.
Okay, man muss den richtigen Schreibwarenladen kennen. Also so viel haben wir jetzt schon gelernt. Wunderbar. Ich glaube, wir können drüber weggehen. Es macht auch so Spaß, wenn es nicht auswendig vorgetragen wird. Das ist wahrscheinlich die Quintessenz. Ja. Aber Sie haben recht, ging mir auch auf bei Schillers Glocke. Manchmal frage ich Studenten, ob sie mir sagen können, welche beiden Bücher unseren Sprachschatz am meisten geprägt haben. Sie alle wissen das mit Sicherheit, oder? Naja, trauen Sie sich. Natürlich auf Nummer 1, auf Platz 1 ist die Bibel, ist ja klar. Und auf Platz 2? Klar, Faust. Ja. Aber meine Güte, was hat dieser Schiller in die Glocke reingesteckt? Das quatscht man ja jeden Tag nach, das ist ja furchtbar. Es schillert bei Ihnen den ganzen Tag rauf und runter. Also, ja, das... Das ist ein Erlebnis, glaube ich, das wahrscheinlich viele selten haben, nur noch. Ja. Die Lesekompetenz sinkt und viele junge Leute kennen diese Texte, mit denen sie sich beschäftigen, leider gar nicht mehr. Hilft es? Sind sie ein Antidot? Wirkt es ein bisschen? Haben Sie den Eindruck, also wie ist denn das Publikum immer so, also ein bisschen jung oder sind Sie manchmal bei Auftritten vor einem ganz jungen Publikum und wie wird dann reagiert? Das würde mich interessieren.
Bei Balladen jetzt oder bei Friedrich Schiller oder grundsätzlich?
Wären wir grundsätzlich, dann wird es vielleicht weniger bitter.
Ja, interessanterweise. Sehr, sehr unterschiedlich. Also manchmal relativ jung, es kommt aber wirklich darauf an, was wir machen. Wenn wir was machen, was mit Spoken Word zu tun hat oder Poetry Slam, dann natürlich entsprechend.
Nein, alles gut.
Geht's wieder aus?
Nein, ich wollte nur den Werbeblock nicht vergessen.
Ah ja, genau.
Nehmen Sie sich das doch bitte mit.
Ja.
Dieses Festival startet im Dezember und jetzt kannst du was dazu sagen.
Genau, das ist das Spoken Arts Festival, das ist Spoken Arts Festival Nummer 2. Letztes Jahr hatten wir Staffel 1 im Oktober, dieses Mal im Dezember. Und es handelt sich tatsächlich um alles, was künstlerisch auch verboten würde, aber auch auf die Bühne kam, zwischen die Jahre 1933 interessanterweise, und 1945, hauptsächlich in Deutschland. Und wir haben ganz, ganz tolle KünstlerInnen, aber ich würde Sie auf jeden Fall dazu einladen, nach Stuttgart zu kommen. Es ist nur 2 Stunden entfernt, sogar 1 Stunde 58 Minuten, wie ich heute erfahren habe. Und es wartet ganz tolle Sachen auf Sie. Also bitte kommen Sie mit. Also diese Flyer liegen hier, aber ich glaube, am Ende vielleicht steht irgendjemand hier und gibt sie raus. Vielleicht wahrscheinlich ich.
Da kommen junge Leute und die lassen sich ansprechen?
Nein, da kommen sehr unterschiedliche Leute, würde ich sagen, auch vom Alter her. Aber bei Poetry Slam Veranstaltungen, die wir in der Akademie teilweise machen, nicht sehr oft, das ist natürlich ein sehr junges Publikum. Und da lebt und bebt Spoken Word, aber das ist natürlich auch, das sind Gedichte, die von den KünstlerInnen, die auf der Bühne stehen, schon selber geschrieben sind. Das ist ein bisschen was anderes. Ja.
Nun gut, ich glaube, Sie gehen mit angefüllten Herzen nach Hause. Das ist schön, so war es gedacht. Nächste Woche machen wir weiter. Da kommt Professor Dr. Zimmerli, ein Philosoph von Rang, und er hat, wie ich finde, einen tollen Titel für seinen Vortrag. Der heißt nämlich Vorrang der schlechten Prognose von der Pessimismusverpflichtung eines realistischen Optimismus. Vielleicht sind Sie dabei, das würde mich freuen. Ich danke ganz herzlich unseren drei Gästen. War ein toller Abend. Und ja, bis zum hoffentlich nächsten Mal. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen und einen schönen Abend.